wo mich auch immer wieder ein bisschen bewegt hat. Wo ich spannend finde, herausfordernd finde, aber auch ermutigend finde. Und wir haben ja letztes Sonntag im Brunch-Gottesdienst schon über den nachgedacht, für die, die dort waren. Können wir jetzt schauen, ob ich zu den gleichen Schlüssen gekommen bin wie ihr. Und ich werde auch versuchen, die Fragen, die wir mitgegeben haben, mindestens auf ein paar davon einzugehen. Der Vers ist 1. Korinther 15, 58, weil es nur ein Vers ist, können wir gerade auf zwei Varianten lesen. Elberfelder übersetzt es so: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allzeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Die neue evangelistische Übersetzung, wo ich übrigens eine sehr gelungene Übersetzung finde, dort heißt es so: Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister, lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Der Vers fängt an mit einem Verbindungswort. Daher oder darum. Das heisst, der Paulus bezieht sich mit dem Wort auf das, was er vorher geschrieben hat. Und im Kapitel 15 vom 1. Korintherbrief, das ist ganz ein besonderes Kapitel, das empfehle ich euch am Nachmittag mal durchzulesen. In dem Kapitel 15 geht es vor allem um die Auferstehung von Jesus. Der Paulus berichtet von Zeugen, die Jesus nach der Auferstehung gesehen haben. Und er betont die Wichtigkeit, die die Auferstehung von Jesus für unseren Glauben hat. Er hält fest, dass auch wir werden einen unvergleichlichen Auferstehungsleib bekommen und den Tod werden überwinden. Der Paulus zeigt uns auf, dass wir uns vor dem Tod nicht müssen fürchten. Und es mündet in dem bekannten Ausspruch von ihm: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Steht nur ein paar Vers vorher. Der Giftstachel vom Tod ist die Sünde. Aber weil Jesus für unsere Sünde gestorben ist, kann der Paulus nachher sagen, gerade kurz vorher: Doch Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Was für eine Perspektive! Was für eine Freude. Und nachher kommt der Vers. Darum, weil wir das alles wissen, was vorher im Kapitel 15 steht, und für uns können in Anspruch nehmen, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist und nachher aber auch wieder auferstanden ist, darum bleibt standhaft und lasst euch nicht erschüttern. Darum. Und ich glaube, mit Festbleiben, standhaft bleiben, unerschütterlich bleiben, ist in erster Linie gemeint, dass wir an unserem Glauben an Jesus festhalten und an unserem Vertrauen in ihn festhalten. Auch wenn der Glaube oder das Vertrauen in ihn manchmal erschüttert wird. Und das kann es ja geben, das wird nicht vermeidbar sein, dass das irgendwann in unserem Leben auch herausgefordert wird. Und dann sollen wir gleich festbleiben. Zu dem ermutigt uns der Paulus da. Seid fest, meint, habt an eurem Vertrauen an Jesus und an seinen Zusagen fest. Und habt auch an den Glaubensgrundlagen fest. Insbesondere an der Auferstehung von Jesus. Weil die ist dann schon in Zweifel gezogen worden. Und das wird sie auch bis heute. Dass Jesus gelebt hat, das ist ja sogar außerbiblisch sehr gut bezeugt. Und wird eigentlich heute von niemandem mehr abgestritten. Aber dass er der war, der sagt, er sei es, und dass er auch verstanden ist, das wollen viele nicht glauben. Aber es ist entscheidend für uns, dass es eben so ist, dass er auch verstanden ist. Weil wenn Jesus so verstanden ist, dann lebt er. Und wenn er nicht auferstanden ist, dann ist er tot. Und seine Versprechen hat sich als falsch erwiesen. Aber er ist auferstanden. Es hat viele Zeugen gegeben, die ihn gesehen haben. Und er lebt bis heute. Und darum wollen wir und können wir unerschütterlich an ihm festhalten. Selbst wenn das Nachbarn oder Verwandte oder Arbeitskollegen doof oder naiv finden. Und selbst dann, wenn wir ihn nicht immer verstehen oder nicht immer gleich intensiv erleben. Aber er lebt. Wir glauben nicht an ein Phantom und wir glauben auch nicht an eine Theorie, sondern an eine Person. An Jesus, Gottes Sohn, unser Herr, aber auch unser Erlöser und Freund. Dann kommt das Nächste, das Zweite, wo uns der Paulus dazu auffordert, ermutigt. Wir sollen uns für das Werk vom Herr, für die Sache vom Herr engagieren. Werk vom Herr, Sache vom Herr, was ist da damit echt gemeint? Die Wortbedeutung vom Wort Werk, das kennt man ja heute auch noch, ein Werkvertrag zum Beispiel. Ein Werk ist das Resultat davon, wenn sich jemand für etwas einsetzt. Wenn jemand an etwas arbeitet, dann entsteht ein Werk. Mein Werk ist das Resultat von meiner Anstrengung, von meiner Arbeit. Mein Werk entsteht, wenn ich etwas mache. Und wenn es jetzt da vom Werk des Herrn heisst, dann ist das eben das, wo Gott selber, der Herr selber, dran ist, wo er dran arbeitet. Jesus hat vom Reich Gottes geredet, wo nachgekommen ist. Das Werk vom Herr oder die Sache vom Herr ist sein Reich auf dieser Erde, wo überall dort aufgebaut wird und sichtbar wird, wo Menschen an ihn glauben und das auch ausleben. Und so glaube ich, dass das Werk vom Herr, die Sache vom Herr, dass das insbesondere auch seine Gemeinde ist. Gott will in der Gemeinde und durch die Gemeinde sein Reich bauen. Und weil er baut, ist es sein Werk. Er baut und fordert uns auf, uns daran zu beteiligen. Das ist doch eine schöne Perspektive, die uns da der Paulus gibt. Nicht wir müssen etwas erschaffen. Gott baut und wir dürfen uns daran beteiligen. Das ist ein Auftrag, aber gleichzeitig auch ein Vorrecht. Das Vorrecht, dass wir uns von Gott dürfen brauchen lassen, sein Reich, sein Werk, seine Sache voranzutreiben und auszubreiten. Und das ist in der Gemeinde, aber nicht nur in der Gemeinde. Gottes Reich ist überall dort, wo Menschen an Jesus glauben, auf ihn vertrauen, ihn bezeugen. Ich kann mich auch für die Sache von Jesus einsetzen, wenn ich in meinem Umfeld, wo ich im Alltag bin, sei es in der Familie, Nachbarschaft oder Arbeit, wenn ich dort sein Zeuge bin, wenn ich mit den Leuten so umgehe, wie er es gemütlich machen würde, und wenn ich vor den Leuten zu meinem Glauben an ihn stehe. Dann tue ich auch mich einsetzen für seine Sache. Jetzt ist ja da wieder typisch Paulus, oder? Wie er das formuliert, es ist nicht gerade bescheiden, oder? Wir sollen überreich sein im Werk vom Herrn. Wir sollen unser Bestes geben für die Sache vom Herrn. Nicht einfach ein bisschen nebenbei, sondern überreich unser Bestes. Was heisst jetzt das, unser Bestes zu geben für die Sache vom Herrn? Uns mit ganzer Kraft dafür einzusetzen. Für mich bedeutet das, dass ich meine Ressourcen für den Bau vom Reich Gottes, für den Aufbau der Gemeinde einsetze. Und dabei meine ich eben insbesondere die Ressourcen, die knapp sind und die darum wertvoll sind. Zum Beispiel meine Zeit, meine Kraft, aber auch mein Geld. Das Beste, was wir investieren können für die Sache vom Herrn, ist nicht für jeden und auch nicht in jeder Lebenslage genau das Gleiche. Wir haben ja nicht alle gleich viele Ressourcen und Möglichkeiten, insbesondere auch nicht gleich viel Zeit, Kraft und Geld. Aber der Paulus fordert uns auf, dass wir jedes das, was es kann, was es hat, einsetzt. Jeder kann das, was er hat, einsetzen und jeder soll das, was er hat, einsetzen. Das kann konkrete Mitarbeit sein in einem Projekt. Zum Beispiel in Musical-Woche, wo wir den Herbst wieder haben dürfen. Da braucht es viele Leute, die helfen. Oder auch konkrete Mitarbeit in einem regelmässigen Dienst der Gemeinde. Sei es im Abenteuerland, in der Küche, im Lobpreis oder in der Gemeindeleitung oder sonst in einem Dienst, den wir haben in der Gemeinde. Die Gemeinde lebt davon, dass ihre Mitglieder aktiv sind und mithelfen, die Gemeinde zu bauen und weiterzuentwickeln. Der Paulus vergleicht eine Gemeinde mit einem Körper, mit einem menschlichen Körper. Und da müssen wir nicht Arzt sein, um das Bild zu verstehen. Der Körper funktioniert dann am besten, wenn jedes Organ, jedes Körperteil seine spezifische Aufgabe erfüllt. Und der Körper funktioniert schon immer noch, wenn jetzt das eine Auge irgendwie plötzlich blind ist oder die eine Hand lahm. Es geht schon noch, aber einfach nicht so gut, wie wenn jedes Körperteil seine Aufgabe würde wahrnehmen. Es braucht jedes, dass der ganze Körper gut funktioniert. Und das gilt auch für unsere Gemeinde. Jede und jeder ist wichtig und gefragt. Wo wir angefangen haben, uns zu überlegen, wie wir die Nachfolge von Moni regeln wollen, da sind wir ja immer noch dran und froh, wenn ihr dafür betet, hat uns jemand gesagt, ja, wir verleiten die Leute in der Gemeinde zur Passivität durch das, dass wir angestellte Mitarbeiter haben. Das verleitet die Leute zu Passivität. Und das war nie die Absicht gewesen. Und es ist sie auch weiterhin nicht. Und falls das so hätte sollen überkommen, dann tut mir das leid. Weil das Gegenteil ist richtig. Wir brauchen ehrenamtliche Mitarbeiter, auch wenn wir Angestellte haben. Wir brauchen Ehrenamtliche in verschiedensten Bereichen. Jedes darf, jedes kann und jedes soll sich mit seinen Gaben einsetzen. Und dazu gehört eben konkrete Mitarbeit in einem der Ressorts. Aber dazu kann auch gehören, dass man Leute begleitet, ganz ohne offizielles Amt. Dass man jemanden begleitet, dass man mit Leuten redet, dass man Leute ermutigt, wenn man merkt, es ist jemand in einer Not oder in einer Herausforderung. Oder dazu gehört auch, dass wir füreinander beten. Dass wenn ich weiss von jemandem, der etwas vor ihm hat, der ihm Bauchweh macht, dass ihm Zusage, ich bete dafür, aber dass ich es nachher auch mache. Oder auch für die Gemeinde und für die Gemeindeleitung beten, ist ein wichtiger Dienst. Das ist auch Gemeinde bauen, wenn man für die Gemeinde betet. Und das ist übrigens ein Dienst, wo man gerade auch für die Senioren, die vielleicht Kraft langsam nachlässt für ein konkretes Mitarbeit, das Gebet ist ein Dienst, ein wichtiger Dienst, wo man bis ins hohe Alter machen kann, auch wenn Kräfte nachlassen und ist nicht weniger wichtig, als sich konkret ihre Arbeit mitzuschaffen. Was kann mich hindern, mein Bestes für die Sache vom Herz zu geben? Was steht dem manchmal im Weg? Da sind mir drei Sachen gekommen. Ich glaube, das Erste ist, wenn ich nicht mit dem Herz dabei bin. Wenn ich es als Pflichtübung wache und wahrnehme, dann mache ich es nur halbherzig. Und ich glaube, das hat damit zu tun, was wir für einen Blick haben auf die Gemeinde. Der Blick auf die Gemeinde muss stimmen. Wir dürfen nie vergessen, es ist seine Gemeinde. Er baut sie. Es ist sein Werk und wir dürfen uns beteiligen. Selbst bei der Gemeinde nicht alles so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Auch wenn nicht alles perfekt ist, auch wenn es da sogar Leute hat, vielleicht, die mir nicht passen, es ist und bleibt seine Gemeinde. Und wir dürfen uns daran beteiligen. Und das ist mir Motivation genug, für mein Bestes zu geben. Ein anderer Hinderungsgrund kann vielleicht sein, wenn ich mich am falschen Ort einsetze. Im Epheser 2 gibt es eine bekannte Aussage, was heisst, dass wir gute Werke tun dürfen, die Jesus schon vorbereitet hat. Nicht für jeden sind die gleichen Werke gute Werke. Nicht jedes von uns hat die gleichen Gaben. Und nicht jedes wird sich im gleichen Dienst können, am besten hineingeben. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf Gott fragen und uns von ihm zeigen lassen, was der unser Teil ist, wo wir uns einbringen können, wo er uns begabt hat. Und ich glaube, das Dritte, was uns daran hindern kann, das Beste zu geben, ist, wenn wir nicht mehr an die Quelle angeschlossen sind. Dazu kommen wir jetzt gerade noch separat. Also wenn ich nicht beim Herz dabei bin oder wenn ich mich am falschen Ort investiere oder nicht mehr an die Quelle bin, das kann mich hindern, das Beste zu geben. Das kann ich korrigieren und ändern, dass ich wieder mit voller Motivation mein Bestes geben kann. Jetzt gibt der Paulus ja noch eins drauf, wenn wir da genau hinschauen. Wir sollen nicht nur unser Bestes geben, sondern immer. Alle Zeit überreich, immer euer Bestes. Also der Paulus verschont es da gar nicht. He? Das ist typisch. Geht das überhaupt? Ist das nicht ein bisschen übertrieben, Paulus? Immer mein Bestes geben. Ja, also bleiben wir doch irgendwo realistisch. Aber ich glaube, er meint ja nicht, dass wir 24 Stunden am Tag krampfen sollen. Das meint er ja nicht. Aber einfach, dass wir dort, wo wir sind, wo wir dran sind, dass wir unsere Aufgabe treu erfüllen. Immer wieder, dann, wenn es gefragt ist. Und eben, indem wir uns von ihm zeigen lassen, was dran ist und die Werke tun, die er vorbereitet hat. Das muss sich niemand überfordern. Gott will nicht, dass wir uns aufgeben und am Schluss auf allen Vieren zur Gemeinde auskriechen. Das ist nicht gemeint. Aber dass wir konstant dran sind und immer wieder parat sind, uns für ihn zu investieren. Und eben, ich glaube, die Konstanz, das Beständige, das können wir, wenn wir uns von ihm füllen, wenn wir uns von ihm erfüllen. Und auch das, was wir von ihm empfehlen, weitergeben. Wenn wir uns nicht aus eigener Kraft einsetzen und abmühen, sondern aus unserer Verbindung mit ihm, mit seiner Kraft, die er uns schenken will. Und dazu möchte ich einen zweiten Vers ins Spiel bringen, aus dem Alten Testament, Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Es geht mir jetzt da vor allem um die zweite Aussage da drin. Im Stillsein und Vertrauen ist unsere Stärke, oder in Stillsein und Vertrauen liegt eure ganze Kraft. Wenn wir jetzt das so lesen und vorher die Aussage von Paulus im Hinterkopf haben, ist jetzt das nicht fast ein kleiner Widerspruch? Immer unser Bestes geben oder still sein und vertrauen. Wie geht jetzt das zusammen? Ich glaube, es ist kein Widerspruch, sondern still sein und vertrauen ist für mich die Voraussetzung, dass ich immer mein Bestes für die Sache vom Herrn geben kann. Das ergänzt sich, das widerspricht sich nicht. Wenn wir dauernd am Umrennen sind oder dauernd uns von Lärm umgeben, dann stumpft unsere Seele ab. Und darum ist es wichtig für uns und scheinbar auch schon dann für die Israeliten, dass wir die Stille suchen. Gott redet. Gott redet auch heute noch durch die Bibel, aber nicht nur. Er redet auch persönlich in unser Leben hinein. Aber Gott schreit nicht. Und wir hören ihn nicht, wenn unsere Ohren, unsere Seele und unser Geist ständig überflutet und zugemüllt werden. Darum müssen wir lernen, still zu sein. Und dann können wir uns das Beste geben für seine Sache. Und ich habe mich gefragt, wenn man jetzt das so sieht, kann man das auf die eine oder auf die andere Seite übertreiben? Kann man es auf beide Seiten übertreiben? Zu viel still sein oder zu viel Einsatz für die Sache vom Herrn? Und ich denke, das kann man schon, ja. Da müssen wir schon ein bisschen schauen, dass wir im Gleichgewicht bleiben. Nur still sein, nur auf Gott hören, nur von ihm empfangen und nichts weitergeben. Oder mich nur engagieren, nur weitergeben, ohne selber etwas zu empfangen. Beides ist ungesund. Und das Bild da haben wir hier noch schon mal besprochen, im Forum über die Vision, haben wir so einen Brunnen sogar da gehabt. So einen römischen Brunnen, der passt hier auch gut. Das ist doch genau das. Wir müssen ein gutes Gleichgewicht finden, für einerseits selber zu empfangen und dann können wir auch weitergeben. Wenn der Brunnen unter die untere Schale einfach nur rausgibt und nichts kommt rein, dann ist gleich mal fertig. Aber nur das, was reinkommt, kann sie ja nicht für sich behalten. Das muss sie auch wieder weitergeben. Und wie finden wir jetzt ein gutes Gleichgewicht zwischen Stillsein vor Gott und uns für ihn einsetzen? Wie finden wir da ein gesundes Gleichgewicht? Und das müssen wir finden. Weil auf Dauer ist das eine oder das andere Extrem nicht gesund. Und ich glaube, das Gleichgewicht finden wir eben, indem wir beide Vers praktizieren. Beide Vers praktizieren und eben in der richtigen Reihenfolge. Stille Verbindung mit Gott als Grundlage nehmen, mich vor ihm leiten lassen und mich dann auf dieser Grundlage für seine Sache einsetzen. Jesus selber war uns da drin ein gutes Beispiel gewesen. Jesus war viel unterwegs gewesen. Er hat sich häufig und lang ist er für die Leute da gewesen. Aber er hat sich dazwischen auch immer wieder zurückgezogen und die Stille und die Verbindung mit seinem Vater gesucht. Und wenn er das schon nötig hatte, wie viel mehr denn wir? Und Jesus hat mal gesagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das genau tut auch der Sohn. Und diese Sicht wird die Lehre auch zu entwickeln und mir in Stille schenken lassen. Wo ist Gott dran? Wo baut er jetzt gerade sein Werk? Was macht er? Wo kann ich mich beteiligen? Und ich glaube, je nach Typ, wo wir sind, sind wir vielleicht auf der einen oder auf der anderen Seite der Gefahr, aus dem Gleichgewicht rauszukommen. Ich glaube, für eine bestimmte Zeit, eine kurze Zeit, ist das auch nicht so schlimm, aber auf Dauer ist es ungesund. Und darum müssen wir uns, je nachdem, wo wir vielleicht mehr gefährdet sind, müssen wir uns bewusst entscheiden, die Ruhe und Stille immer wieder zu suchen oder auch bewusst entscheiden, mehr und meine Ressourcen für Gottes Reich einzusetzen. Aber wie geht jetzt das konkret? Still sein vor Gott. Es geht ja nicht nur darum, still zu sein, einfach mal ruhig zu sein, um der Ruhe willen. Obschon, das hat auch schon einen Wert, denke ich, in der heutigen Zeit. Aber es geht ja darum, still zu sein vor Gott. Still sein in seiner Gegenwart. Wie können wir das? Ich denke, ein gutes Mittel, zeitlos, ist die sogenannte klassische stille Zeit. Darum heisst sie ja so. Stille Zeit. Damit ist eine Zeit gemeint, wo wir bewusst in der Gegenwart Gottes uns nehmen und wo wir möglichst täglich in unseren Ablauf einplanen. Und das hat typischerweise diese Elemente drin. Es muss nicht genau nach einem bestimmten Ablauf sein. Aber das beinhaltet, dass wir beten, dass wir einen Bibeltext lesen und darüber nachdenken. Aber da gehört eben auch rein, dass wir einfach mal eine Zeit still sind vor Gott. Ohne Auftrag. Einfach vor Gott still sein. Ohne, dass dabei etwas rauskommen muss. Aber vielleicht etwas in uns hineinkommt. Das ist sicher immer noch die klassische Möglichkeit, wie wir vor Gott können still werden. Aber es gibt auch noch weitere Sachen. Zum Beispiel das hörende Gebet. Unter dem Begriff hörendes Gebet werden heute zum Teil komische Sachen vertreten. Ich verstehe das auch nicht alles. Aber ich glaube, das ist wie bei anderen geistlichen Themen so. Darum sollte man nicht gerade das ganze Thema ablehnen und uns an einem Sagen verschliessen, nur weil es vielleicht an anderen Orten auch komische Sachen da drin laufen. Der Kerngedanke vom hörenden Gebet ist doch der, dass wir beim Beten nicht immer nur reden, sondern dass wir beim Beten eben auch mal ruhig sind und herhören, was Gott uns sagen will. Wir dürfen ihm unser Anliegen bringen, wir sollen mit ihm reden, das ist gut. Aber gut ist auch, dass wir auch mal hören, was er uns sagen will. Und dem kann man eben hörendes Gebet sagen. Wenn man will, kann man auch anders sagen. Und das kann man zum Beispiel eben so machen, als Gruppe oder als Insel, dass wir das Anliegen, das wir haben, bewusst Gott herlegen und ihn bitten darum, uns zu leiten, uns seine Sicht vor Sache aufzuzeigen, uns zu helfen, seinen Weg zu erkennen. Und dann sind wir still vor ihm und hören mit unserem geistlichen Ohr, was er uns dazu sagen will. Und dann kann es sein, wir können es nicht erzwingen, aber dann kann es sein, dass er uns einen Gedanken schenkt, einen Eindruck, einen Impuls oder auch ein Bild. Und dann dürfen wir auch im Gebet nachfragen, wenn wir das nicht verstehen. Was meinst du damit? Was bedeutet jetzt das Wort in diesem Zusammenhang? Oder was bedeutet das Bild? Und dann kann es sein, dass er uns einen zweiten Gedanken schenkt, wo wir dann verstehen, was er meint. Das ist etwas, wo man wachsen kann und wo man auch nicht Angst haben davor, wenn man es vielleicht noch nicht so geübt ist. Das darf man anfangen und da kann man wachsen drin. Und auch lernen, Eindrücke, die von Gott kommen, zu unterscheiden von eigenen Gedanken und Wünschen. Das ist eine zweite Möglichkeit. Und letzte Sonntag, wo wir in der Gruppe austauscht haben am Tisch, hat jemand aus meiner Gruppe so erzählt, wie er das macht oder sie. Der Tag fängt die Person so an, dass sie Gott bewusst sagt, leit du mich, ich stehe dir heute zur Verfügung. Ich will mich heute von dir leiten lassen. Brauch du mich so und dort, wo du willst. Schick du mir heute die Leute vorbei, die du willst. Und hilf du mir, dass ich es auch merke, wenn du mir jemanden über den Weg schickst. Also, dass wir ganz bewusst den Tag so anfangen, dass wir uns Gott bewusst zur Verfügung stellen und dass wir bewusst parat sind, zu merken, wo das er am Werk ist und wo das wir mitmachen können. Und das sind ja nur drei Beispiele. Es gibt sicher noch weitere. Zum Beispiel die Herzensgebet, das ist auch etwas, was man könnte lernen, das auch helfen kann, vor Gott still zu werden. Oder einmal ein Wochenende nehmen, wo man in die Stille geht. Oder vielleicht auch eine ganze Woche, wo wir bewusst uns länger Zeit nehmen. Es gibt so Häuser, die das anbieten, unter Anleitung vor Gott ein Wochenende in die Stille kommen. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich komme zum Schluss und möchte noch einmal auf den Vers, den wir eingangs gelesen haben, zurückkommen, auf den 1. Korinther 15, 58. Und den letzten Satz da auch noch anschauen. Da steht der Satz, dass wir wissen, dass unsere Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und dieser Satz sagt mir zwei Sachen. Mühe und nicht vergeblich. Der Paulus redet da von Mühe in beiden Übersetzungen. Das heisst, der Einsatz für die Sache vom Herrn ist manchmal mühsam. Es ist manchmal mit Anstrengung und Überwindung verbunden. Ich glaube, das ist insbesondere dann so, wenn wir halt eine Aufgabe haben, die wir regelmässig machen. Dann hast du nicht immer gleich viel Lust. Das ist normal. Sind wir noch bereit, Mühe auf uns zu nehmen für die Sache vom Herrn? Oder machen wir es nur dann, wenn es uns gerade so gäbig passt? Ich glaube, das Beste zu geben heisst, dass wir auch mal bereit sind, Mühe auf uns zu nehmen und es auch mal zu machen, wenn wir keine Lust haben. Der Einsatz für Gottes Sache wird manchmal Mühe sein, aber, und das ist doch das Schöne von diesem Satz, die Mühe ist nicht vergeblich. Es ist nicht vergeblich. Es lohnt sich. Und das ist doch eine Motivation, gerade dann, wenn man die Frucht manchmal noch nicht sieht. Es lohnt sich. Aber schauen wir genau her, wie es da steht. Welche Mühe ist nicht vergeblich? Andere Übersetzungen übersetzen den Satz so: Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Mehr als eine Übersetzung habe ich gefunden, was so heißt. Was ihr für den Herrn tut. Aber die sagen, was ihr im Herrn tut oder was ihr in der Verbindung, in Verbindung mit dem Herrn tut. Und das ist eine kleine Nuance, aber ein entscheidender Unterschied. Nicht die Mühe für Gott ist nie vergeblich, sondern die Mühe, die wir in Verbindung mit ihm machen, die ist nie vergeblich. Unser Einsatz in Verbindung mit ihm, wenn wir uns von ihm leiten lassen, dann ist der Einsatz nie vergeblich. Wenn er es wirkt, wenn es in seiner Kraft entsteht und nicht aus eigener Kraft. Und dann dürfen wir mutig und fröhlich darin weitergehen. Im Bewusstsein, dass wir es nicht aus unserer Kraft tun müssen, sondern dass wir uns an seinem Werk dürfen beteiligen und dass das ein Vorrecht ist, dass er uns brauchen will für den Aufbau von seinem Reich mit allen unseren Grenzen und Limiten, die wir haben. Er hat sich entschieden, dass er uns brauchen will zum Aufbau von seinem Reich und das ist doch etwas Schönes und ein grosses Vorrecht. Amen.